herzlich begrüßen.
Hi.
Hi.
So, can switch to the slide directly.
Ich werde gleich zu den Folien gehen.
So,
hier, super.
Just a few things about
ein paar Dinge über meinen Hintergrund. Ich bin ich habe einen softwarelastigen Hintergrund. Die Perspektive, aus der ich komme, ist in diesem Talk möchte ich den RISC-V vorstellen, Next RISC-V. Das ist ein Projekt, das wir vor ein paar Jahren angefangen haben. Es ist ein RISC-V Softcore. Das hat ein paar nicht so übliche Feature, zum Beispiel Out-of-Order-Execution-Ausführung, Multiple Instruction im Zyklus. Die Idee war, dass diese Feature nach vorne zu bringen und ein bisschen zu experimentieren mit anderen Wegen, wie man Hardware beschreiben kann. Und dieser Vortrag möchte meine Erfahrungen auf diesem Bereich geben und möchte ein paar Tipps und Keywords geben. Wenn du ähnliche Probleme hast, vielleicht hilft es dir dann, wenn du mal in diese Situation kommen solltest. Es wird also ein bisschen Zeit brauchen, weil diese Softcore nur 200 MHz hat, braucht es manchmal, bis die Slide gerendert ist. Aber es fängt alles mit der Hardware-Beschreibung an. Als ich angefangen habe, Hardware-Design zu lernen, vor 12 oder 13 Jahren, es war VHDL, manchmal auch ein bisschen Verilog, aber es wurde mir gesagt, es gibt quasi keine Alternative zu diesen Industriestandards. Aber jetzt ist es inzwischen ein bisschen anders. Die Sachen haben sich ein bisschen entwickelt. Open-Source-Alternativen an Werkzeugen, um deine Hardware zu beschreiben, fangen an zu existieren. Und die sind auf demselben Paradigmen gebaut. Man braucht eine Hardware-Beschreibung, um die Hardware zu beschreiben, und eine Software-API, um die Hardware zu beschreiben. Da gibt es Scala, wie Spinel, HDL und Chisel. Es gibt auch Python-basierte wie Maigen und Amarant. Es kann sehr klein und schlicht sein. Also es ist natürlich nur ein einfaches Beispiel, ich will jetzt nicht super tief reingehen, aber das ist eine einfache Hardware mit einem Eingang, einem Boolean-Eingang und einem Register mit dem Namen Counter, mit Null initialisiert, wir wollen dieses Signal, was immer diesen Wert hat, also im Prinzip die gleichen Mengen an Kontrolle, wie Verilog auch bietet. Aber es kann auch viel, viel weiter gehen. Wenn man zum Beispiel ein If-Statement hat in deiner softwarebeschreibenden Sprache, wie zum Beispiel Scala Python, du könntest Hardware hinzufügen oder nicht. Wenn man eine Vorschleife hat, dann könnte man manche Hardware vielleicht mehrfach hinzufügen, aber es kann auch weitergehen, man kann auch software-dynamische Arrays benutzen und dann hat man vielleicht mehrere Flash-Interfaces und vielleicht möchte man dies alles in ein dynamisches Array zusammenfassen, ein einfaches Beispiel, und dann kann man HashMap benutzen. Die HashMap kann sehr hilfreich sein für die CPU-Design.
Ja, man hat hier mehrere Stationen wie Fetch, Decode und Ausführen, und man kann sich das vorstellen wie eine HashMap, und man hat einen Hardware-Type wie einen Zähler. Das ist zum Beispiel ein 32-Bit-Datentyp und es hat einen Hard-Typ und und man definiert diesen Hardware-Typ von einer bestimmten Stufe und dann auf der Stufe, den man haben will, und am Ende kann man einen Software-Algorithmus haben, um eine Pipeline zu definieren in dieser HashMap, und man kann sehr tief runtergehen und man kann zum Beispiel sich das hier angucken, wie das gemacht wurde, und man kann diese Hardware damit so beschreiben und zusammenbauen. Und dann hat man natürlich den Befehlssatz und die Architektur. Und es gibt ein paar Open Source davon, die man frei benutzen kann. Es gibt OpenRISC und etwas Neues, RISC-V. Und zum Beispiel bei RISC-V, es gibt eine Toolchain, die ist wirklich gut benutzbar und sehr stabil. Und am Anfang gab es ganz viele Änderungen, aber heute funktioniert es wirklich ziemlich gut. Und es ist vielleicht nicht einfach, RISC-V-CPUs zu kaufen, die man selber programmieren kann, aber viele Firmen haben RISC-V in ihr Silizium implementiert, ohne es uns zu verraten. Das heißt, es ist wirklich schon ziemlich verbreitet. Man kann GCC oder LLVM nehmen, QEMU auch hat das implementiert inzwischen. Und dann kann man auch seine eigene CPU natürlich designen. Und ich will nicht so sehr in die Tiefe gehen, nur einen Teil davon beschreiben. Und das ist zum Beispiel, wie ein NUX RISC-V-Architektur aussieht. Es ist Fetch und Dekodieren und Allocate Rename. Man kann Register neu benennen und hat Abhängigkeiten, Out-of-Order-Ausführung. Dann hier die Units. Und zum Beispiel, es gibt in zwei Welten. Es gibt die feste Latency und es gibt die variable Latenz. Und die sind wirklich ganz weit auseinander. Aber worauf ich mich jetzt konzentrieren will auf der nächsten Folie, ist diese Branch Prediction, die Branch-Vorhersage. Es gibt einen Branch Prediction Buffer und eine Rückkehradresse. Und wir haben das Branch Prediction genannt, aber es ist noch viel mehr als das. Und es muss nicht ganz genau hier sein, aber das ist nicht ganz genau wie NUX RISC-V das macht, aber es ist so ähnlich. Und die Sprungvorhersage ist, dass wir versuchen vorherzusagen, was wir als nächstes holen müssen aus dem Speicher, schon sehr früh in der Pipeline, dass man ganz früh weiß man natürlich noch nicht, welche Instruktion als nächstes geholt werden muss. Das heißt, man muss ganz viele Sachen vorhersagen. Zum Beispiel, man muss vorhersagen, ob es einen Sprungbefehl gibt auf ein Byte, was man gerade erst holt. Und man muss vorhersagen, wohin dieser Sprung gehen würde, wo er hinführen würde. Da muss man noch vorhersagen, ob der Sprung ausgeführt wird oder nicht. Und es gibt ganz viele Sachen in der Branch Prediction, die gemacht werden müssen. Und am Schluss muss man nur noch diese Sprungvorhersage wieder berichtigen, wenn man ganz genau weiß, dann wo man hingesprungen ist. Und dann muss man andere Sachen noch korrigieren. Und am Ende hier geht es nicht wirklich darum, die Sprünge auszuführen, sondern sicher zu sein, dass man alles richtig gemacht hat, bevor der Sprung ausgeführt wird. Und was hier nicht gezeigt wird, ist, dass es auch darum geht, Daten zu erzeugen, wie die CPU lernen kann, den nächsten Befehl vorherzusagen, damit die Sprungvorhersage lernen kann. Nächste Folie lädt, gut. Also, weil wir in einem Open-Source-Design sind, wir können das simulieren, wir können CPUs simulieren, wir können alles simulieren, wirklich Zyklus für Zyklus. Und dies ist ein Graph hier, der zeigt, welcher Befehl ausgeführt wird bei der CPU und was die CPU gerade holt, welchen Befehl sie holt, welche Register umbenannt wurden. Und was hier out of order ausgeführt wurde. Und wenn der Befehl ausgeführt wird. Und dieser Graph ist mit Konata gemacht, ist auch ein Open Source Werkzeug. Und dieser Trace zeigt, was mit der NUX RISC-V CPU passiert. Und wir können hier sehen, dass wir eine sehr lange Kette von Abhängigkeiten erzeugen. Und nur erst sehr spät zu erkennen, weil das der Branch falsch vorhergesagt wurde, haben wir hier ganz schlechten spekulativen Code. Und dann können wir hier und es gibt einige Nebeneffekte hier, die wir generieren können damit. Und ich habe hier merke jetzt, dass ich den falsche Richtung eingeschlagen habe.
And so, yeah, like,
und one interesting thing of that is that some eine Sache, die sehr spannend daran ist, ist, Leute können dann Angriffe versuchen und das Verhalten der CPU anschauen. Wenn man sich das vorstellt, wenn ich Mikrocontroller irgendwie versucht habe zu programmieren, dann gab es kleine Bugs in der Software und ich wollte herausfinden, wie ich an den DMA rankomme, wie ich das verbessern kann, meine Software, und den vollen Zugriff auf die Hardware-Design zu haben und diese Sachen simulieren zu können, ist eine wahnsinnig hilfreiche Sache. Und dann können wir über mehrere Anforderungen reden beim RISC-V unter Linux. Es gibt nicht so viele Hardware-Anforderungen. Man braucht Cache-Kohärenz und man braucht Inter-CPU-Software-Interrupts-Unterbrechung. Was ich jetzt fokussieren möchte, ist die Hardware-Cache-Kohärenz. Also aus meinem Hintergrund, ich komme aus einer Welt, wo Mikrocontroller haben wirklich und sehr niedrigschwellige Prozessoren. Was wir da machen, ist Software-Cache-Kohärenz. Also die CPU möchte Speicher schreiben, dann muss man erst explizit mit einer Software-Instruktion flashen, um es anderen sichtbar zu machen. Und wenn die CPU Speicher lesen möchte, dann weiß sie, dass es vielleicht bei jemand anderen schon geschrieben wurde, also muss man es vorher invalidieren. Das ist echt alte Schule. Und Software ist immer weniger kompatibel mit diesen Sachen, zum Beispiel der RISC-V mit den Linux-Ports. Was wir also wollen, ist Hardware-Cache-Kohärenz. Ja. Und das ist ein Beispiel dafür. Es soll euch eine Idee von dieser Welt geben. Es gibt natürlich mehrere Wege, das zu machen. Es ist ungefähr, wie es funktioniert mit dem Timing. Es ist nicht unbedingt exakt, aber so ungefähr. Wenn deine CPU eine Speicheroperation machen möchte, dann müssen wir eine Kopie von diesem Speicherblock machen und dann fragen wir nach Berechtigungen, um darin Dinge zu machen. Darf ich zum Beispiel die Lese- und Schreibrechte für diesen Block bekommen? Hier ist ein Beispiel. Also, selber Beispiel also vor. Also, alle Caches sind null. Die CPU möchte Memory speichern und dann fragt sie nach Lese-Schreibberechtigung. Das Interconnect kann dann entscheiden, es gibt eine Kopie von diesem Datenblock und dann wird die Rechte gegeben. Und wenn eine CPU den Speicher lesen möchte, dann fragt sie nach Berechtigung dafür und das Interconnect würde dann eine die CPU fragen, zu sagen, hey, ich muss deine Berechtigung herunterstufen, ich brauche eine klare Kopie von diesem Block. Das lustige Ding daran ist, du kannst diese Art von Speicherkohärenzsystem in modernen Hardware sehen. Wenn man zum Beispiel diesen C-Code hier laufen lässt, wo man zwei Threads hat, das eine, was das erste Element, und das zweite Thread, man hat hier zwei Performance-Fälle, in denen man landen kann. Entweder die starten im selben Speicherblock, dann hat man die Performance verbessert, also die machen quasi ein bisschen Ping-Pong-Spiel zwischen Lese-Schreibzugriffen und den Kopien von dem Speicherblock. Wenn die zwei Elemente in diesem Array aber auf unterschiedlichen Speicherblöcken landen, gibt es keine Interferenz und dann gibt es 20 Mal schneller. Und das ist auf einem 2 Jahre alten Desktop-CPU passiert. Das ist etwas, was wir beobachten können. Also wenn du da spannender daran interessiert bist, dann könntest du auch an Teil-Link-Spezifikationen anschauen. Eine Sache, die... Also wir wollten diesen Cache implementieren für den RISC-V, für diese Spezifikation. Und es hat uns einen Performance-Trick aufgezeigt, der nicht unbedingt offensichtlich war. Diese Art von Tricks sind nicht für alle Caches gültig, aber für den ich es implementiert habe, würde ich ein Beispiel geben. Also es gibt eine wartende Transaktion für alle 64 Byte Blöcke. Wenn man also zwei Requests für denselben Block haben, dann muss einer ziemlich lange lange warten. Das bedeutet also auch, dass man die Memory-Zugriffe splitten soll auf kleinere Bereiche, sondern man möchte am liebsten immer 64 Bytes anfragen. Also, wenn man, wir können 64 Byte Speicher vorhersagen und das würde aber einen langen Burst geben. Das wird aber dann nicht helfen. Es hat vielleicht sogar negative Auswirkungen. Also den Speicherburst ausgerichtet zu haben, kann also sehr viel helfen. Es gibt dann das Alignment, Ausrichtungs-Aliasing. Aliasing, also Zuordnung. Und wenn das alles funktioniert, dann kannst du dein System on Chip veröffentlichen, deployen. Ich möchte sagen, die spezifischen Hersteller sind Könige, wenn es darum geht, ihre Tools auf ihre FPGAs festzubrennen, sodass man das nicht leicht austauschen kann. Es gibt natürlich Wege, das zu vermeiden. In Python kann man zum Beispiel Midgen benutzen. Es gibt ein paar Peripheriegeräte, DDR-Controller, Open Source, SD-Cards, Ethernet-Support, USB-Host, SATA und PCI. Ein spannender Aspekt von Litech ist, dass es Templates anbietet, System on Chip Templates anbietet, die man modifizieren kann und sehr einfach customisieren kann, also für eure Bedürfnisse anpassen könnt. Und zum Beispiel diese Zeile gibt euch USB und JTAG Support, da kriegt man ein komplettes SoC, auf dem man Debian laufen lassen kann, was hier auf diesem Boardkarte läuft. Eine Sache, die den USB-Port, das war eine Peripherie, die lange gefehlt hat. Das ist eine sehr, sehr große Spezifikation. Das Implementieren macht viel Arbeit, aber es gibt so viele Verbindungsmöglichkeiten, Tastatur, Maus, Speicherkarte, Festplatte, Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi. Es gibt aber auch eine Open-Source-Spezifikation, wie man einen USB-Host-Controller in einem System-on-Chip implementieren kann. OHCI, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Das ist die Spezifikation davon. Und wenn du diese Spezifikation implementierst, dann gibt es ganz viele Sachen kostenlos, weil es gibt schon einen Linux-Treiber, es gibt einen E-Boot-Treiber dafür und es gibt einen NetBSD-Treiber dafür. Also habe ich diesen USB implementiert und dann ist was Lustiges passiert. Jemand mit einer alten Station zum Debuggen hat das portiert, dieses USB-Port portiert auf, hat es auf eine alte Plattform portiert und hat dann dort auch USB-Zugriff bekommen. Ihr könnt hier den Links folgen, wenn es euch mehr interessiert. Okay, Synthese, Platzierung und Routing.
Ja, es gibt natürlich Code dafür und darum muss ein Bitstream gemacht werden, um es an den FPGA zu übertragen. Man kann die Tools vom Hersteller benutzen, aber es gibt auch Open-Source-Tools, die man benutzen kann. Funktioniert nicht unbedingt für alle FPGAs, aber für schon einige, für Xilinx 7 und Lattice, IS-40 und ECP5 und Tools wie USIS. Und ich bin nicht der Beste, um darüber zu reden, aber es gibt Daten darüber, aber ich weiß, dass sie existieren. Und jetzt, ich weiß gar nicht, was die nächste Folie ist, ich muss selber warten. Oh, Linux, ja. Das ist ein Bild. Jemand hat das System installiert und Doom drauf installiert. Und Linux ist geht auch, man auf RISC-V, man braucht Hardware-Cache-Kohärenz zwischen den CPUs, man braucht einen Supervisor-Mode und User-Mode und privilegierten Mode und es gibt diese verschiedenen Ringe. Hier ist die RISC-V-Spezifikation und es ist schwer zu lesen, also wenn du es schwer findest zu lesen, es liegt nicht an dir. Man braucht natürlich eine Memory-Management-Unit, atomaren Support und man braucht es eigentlich schon, nicht wirklich, aber eigentlich braucht man es schon. Und SBI braucht man auch, Supervisory Binary Interface. Das ist so eine Art BIOS, das braucht man auch. Das ist eine Software-Spezifikation von einem Systemaufrufen, dass der Supervisor in den Maschinenmode Sachen ausführen kann. Und wenn Linux läuft, dann ist das SBI läuft dann immer noch. Zum Beispiel kann Linux sagen, bitte, ich brauche... Gib einen Buchstaben auf den Terminal aus oder Linux kann auch zum Beispiel sagen, setz diesen Interrupt in 10 Minuten. Und es gibt eine Menge Funktionen, die in diesem Machine Mode implementiert sind und deswegen muss das immer noch laufen. Und hier ist die Spezifikation dafür. Und es gibt eine Open Source Implementation, Open SBI heißt die, und die gibt es hier. Und das Lustige ist, es gibt genug Funktionalität, dass Linux laufen kann ohne hardware-spezifische Treiber. Es ist genug, um es laufen zu lassen. Und was wir natürlich wollen, ist Debian laufen zu lassen. Und ich wusste vorher kaum etwas über Debian, bevor ich das versucht habe. Aber es ist gar nicht so schlimm, wenn man Informationen darüber kriegt. Es gibt ein Debian-Image, das ist relativ einfach. Und die Anforderungen sind, man braucht RISC-V, 64-Bit-Support mit Integer, Multiply, Atomic-Erweiterung und Double Precision Floating Point und man braucht natürlich noch einige zusätzliche Extensions und ich hoffe, dass wir wenigstens eine 32-Bit-Version kriegen konnten, um das klein zu halten, aber ich habe die Hoffnung habe ich aufgegeben. Man braucht den Linux-Kernel natürlich mit vielen zusätzlichen Flex kompiliert. Natürlich braucht man zum Beispiel Massenspeicher, zum Beispiel eine SD-Card. Und es gibt eine Dokumentation hier und es gibt auch ein Video, wie man Debian booten kann, Doom laufen lassen und es gibt einen Dual-Core Next RISC-V-Prozessor. Darauf läuft es dann auch. Und was ist das nächste? Ah, ja, okay. Hier ist der ganze Spaß wieder, alle Pakete. Aus der Sicht eines Embedded Hardware Engineers ist das, diese Software Library zur Verfügung zu haben. Das ist schon wirklich toll, man fühlt sich frei. Aber es gibt nur diese begrenzte Anzahl Pakete vorher und jetzt gibt es ein volles Debian, eine Desktop-Umgebung auf einem FPGA. Das ist schon wirklich komisch. Es ist nicht die flüssigste Erfahrung, die man hat damit, aber Doom läuft einigermaßen, ja. Okay. So, jetzt kommen wir, wollen wir noch, es gibt noch einige dunkle Wörter hier, aber ich will dir euch mitteilen, was mein Problem war in dieser Zeit. Und ich weiß nicht, ob du die letzte Episode von Breaking Bad gesehen habt, als Jesse wegläuft und er ist endlich frei am Ende. Und so habe ich mich zwischendurch wirklich gefühlt in meinem Leben, wenn ich endlich lief es und Debian lief und war stabil und manchmal passiert dann sowas hier, dann gibt es wirklich eine schlechte Nachricht hier. Und wie eine Achterbahn manchmal, man muss verstehen, dass dieses Projekt hier wirklich viele Jahre Aufwand bedeutet und man sieht das Licht nur. Manchmal denkt man ist so nah am Licht und dann ist es doch wieder weg. Und ja. Und hier ist ein Beispiel, was zum Beispiel passiert ist. Und ich habe eine Dual-Core, Debian lief wunderbar und dann hatte ich ein Freeze, dass eine der Prozessoren eingefroren ist, einer der Kerne. Und es ist wirklich schwierig, so einen Bug zu finden. Man musste wirklich ganz, ganz lange warten musste, bevor dieser Bug wirklich aufgetreten ist und war nur in Debian. Ganz viel Software lief und ich musste trotzdem ganz lange warten, bis dieser Fehler aufgetreten ist. Und es ist unmöglich, in der Simulation laufen lassen, da müsste ich 40 Tage warten, bevor dieser Fehler wirklich auftritt in der Simulation. Das heißt, es ist wirklich erschreckend. Der Fehler ist vielleicht vor 10 Minuten aufgetreten und durch den kaskadierenden Effekte sehe ich erst jetzt die Symptome davon. Und man hofft, man kriegt irgendwelche Hinweise und man hofft, es dauert nicht noch Wochen. Und dass man vielleicht nur einen Tag braucht, das zu fixen. Und der lief immer noch auf JTAG und OpenCD, OpenOCD. Und ich konnte den Program Counter sehen in Linux, in der besten Funktion, in dem der Thread stecken konnte, war Raw Spinlock. Und das war wirklich gut, nicht in irgendeiner zufälligen Funktion, die fehlgeschlagen ist, sondern es war Raw Spinlock. Und wenn man diesen Log wieder brechen will, ist es einfacher und dann konnte ich die CPU wieder starten. Und es war durch schlechte Memory-Kohärenz ausgelöst in dem Cache. Und es war wirklich das ganz Schwierige dabei, dass Debugging, die Fehlersuche, wenn man erstmal was hat, was funktioniert, dann will man es nicht wirklich nochmal ändern, weil man es so lange gebraucht hat, dahin zu kommen, dass es endlich läuft. Und das, die letzte Folie, glaube ich, ist nochmal über Simulation. Und als ich wenn ich gelernt habe, so einen Core zu designen mit Industriestandard-Tools und es gibt VCS und Industriewerkzeuge, aber die sind wirklich teuer, die kauft man sich als Einzelperson nicht. Es gibt vielleicht freie Versionen, die beschränkt sind in der Anzahl der Elemente zum Beispiel. Aber es gibt Alternativen im Open Source hierfür, zum Beispiel GHDL und Verilog. Für die entsprechenden FPGAs, die funktionieren gut, aber nicht besonders schnell. Wenn es wirklich schnell sein soll, was man braucht, um CPUs zu simulieren, dann braucht man wirklich Verilator. Verilator ist ein sehr wichtiges Werkzeug in der Open Source Toolchain, denn man kann CPUs wirklich mit dieser Taktrate simulieren. Es ist etwa 100 Mal so schnell wie GHDL. Und was es wirklich macht, es transferiert das in ein Modell, was direkt ausgeführt und simuliert werden kann. Das heißt, wenn man einen Tag hat, um eine CPU zu entwickeln, dann braucht man wirklich die Simulation nur laufen zu lassen, ist nicht genug. Man braucht den Lockstep-Mode, um wirklich jeden Schritt zu überprüfen, was die CPU macht, um Probleme möglichst früh zu finden. Und ich hatte das nicht und das war einer der größten Fehler, die ich gemacht habe. Aber das wird dich davor bewahren, verrückt zu werden. Und man sieht diese Traces hier, man kann einfach Fehler finden mit diesem Lockstep. Aber Performance-Fehler zu finden ist wirklich schwierig, aber das hier ist wirklich interessant, um Performance-Fehler zu finden, Performance-Probleme. Ja, und das ist es. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit.
Wenn ihr Open-Source-Projekte habt, die etwas in die Welt bringen, dann schaut doch mal auf die NLNet Foundation. Die haben mir sehr viel geholfen und die helfen vielleicht euch, euer Projekt zu finanzieren. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für deinen Vortrag. Die gute Zeit ist noch nicht vorbei. Ihr habt die Möglichkeit, Fragen zu stellen, entweder aus dem Internet, im Fediverse oder aus der Matrix oder aus dem IRC oder hier im Raum. Wir haben 4 Mikrofone. Bitte stellt euch hinter diese an und wir nehmen Fragen aus dem Raum und aus dem Internet an. Und dann fangen wir doch mit der ersten Frage vorne links am Mikrofon an. Ja, vielen lieben Dank für diese wahnsinnig tolle Arbeit. Es gab einige Probleme mit den Paketen, die du gebaut hast, und Debian zu bekommen ist natürlich eine sehr gute Sache, aber die 64 Support ist natürlich nur möglich. Also die Frage, die ich habe, ist, wie siehst du dieses Projekt im Litex-Ecosystem wachsen, wenn wir einen offiziellen Debian-Port, also Debian hat jetzt schon RISC-64, ist es möglich, das direkt, das Image, das Dateisystem direkt auf ein FPGA zu deployen? Wie siehst du das in Zukunft funktionieren? Ich war überrascht, wie wenig Modifikationen ich an dem Debian-Image selber machen musste. Es ist sehr, sehr einfach. Ich glaube, wir brauchen nichts Spezielles. Die README ist gut genug. Es ist wirklich sehr trivial. Es gibt nichts Spezifisches an dem Entwicklungsboard, was ich machen musste. Nur die Litex-Driver muss ich auf der Linux-Seite, aber nicht auf der Debian-Seite anfassen. Also, ich glaube, wir brauchen keinen spezifischen Debian-Port dafür. Aber die Registry muss mit dem 64-Bit-Code gebaut worden und der Linux-Kernel natürlich auch. Und dann kann ich einfach Debian-Interface aus den offiziellen Debian-Quellen nehmen. Ja, genau so ist das. Eine andere Frage hier von links nochmal. Hallo, vielen lieben Dank für deinen Vortrag. Ich habe eine Frage darüber, das Prefetching und die Sprungvorhersage als solches. Du hast es uns ja gezeigt, das kann Sicherheitsprobleme mit sich bringen. Und was ich mich gefragt habe, ist es realistisch, eine CPU zu haben, ohne Sprungvorhersage zu haben und sie trotzdem benutzbar zu haben für manche Software, oder ob wir das gehen lassen müssen, ob wir daran aufgeben müssen. Okay, du kannst manche so konfigurieren, dass sie keinen Sprungvorhersage haben, und man kann schon damit arbeiten, das ist nicht so super schlecht. Du hast natürlich Performance-Nachteile. Out-of-Order-CPU ist noch schlimmer, weil die Pipeline wird länger und schlechte Execution muss dann nochmal korrigiert werden. Das verdoppelt die Zyklenzahl. Ja, man kann eine CPU Linux laufen lassen ohne Branch Prediction. Man kann ungefähr mit 35 Frames pro Sekunde Doom auf solchen Maschinen laufen lassen. Das ist nicht so super schlecht. Also die Performance-Leistung ist ungefähr in der gleichen Größenordnung, ist ungefähr halb, also zwischen VEX ohne Branch Prediction und NEX mit Branch Prediction ist ungefähr doppelt. Oh wow, das ist ziemlich gut. Wir müssen die Mikrofone benutzen, damit das Internet das hören kann. Wir haben eine Frage von vorne rechts. Ah, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. Das ist nicht halb, es ist sogar dreifach. Jetzt die Frage von dem Mikrofon von rechts. Vielen Dank für den Vortrag. Ich arbeite mit dem CVR6 und es gibt halt die Diskussion, ob man Verilog oder so benutzt. Und es gibt Bugs, die sind unterschiedlich, je nachdem, welchen Simulator man benutzt. Ich wollte fragen, ob du da auch Erfahrung hast. Nein, ich habe das nicht. Ich habe das nicht aus zwei Gründen. Ich benutze nur das eine Tool, das ist schnell genug. Ich kann es nicht beweisen. Ich generiere mir Verilog-Code, der von allen Werkzeugen angenommen werden soll. Also die menschliche Kreativität ist nicht mehr von Verilog beeinflusst. Okay, wir haben noch eine Frage von links. Danke. Kennst du zufällig Boom, die aus Out-of-Order-Execution? Ach so, kann man die Peripherie der CPU benutzen? Und das ist vergleichbar mit RISC 5. Ich habe Boom nie selber probiert. Die Dokumentation war aber sehr hilfreich, um in das Out-of-Order-Ausführungsdesign zu kommen. Aber ich habe damit keine Erfahrung gemacht. Ich weiß nicht, wie man da ob es da leichte Exporte gibt. Ich glaube, es gibt eine Portierung dafür. Und dann kannst du natürlich alle Peripherie von LightX benutzen, wenn es geht. Wir haben eine Frage von dem Internet. Und während wir auf die Signal Angel warten, die uns sie vorlesen, bitte geht gerne an das Mikrofon. Und wenn ihr rausgehen müsst, dann seid bitte leise, damit die anderen das hören können. Das Internet fragt, warum die Simulation so langsam auf dem FPGA ist, insbesondere Cyclop Manor. Die Frage ist, warum die Simulation auf dem FPGA so langsam ist. Es ist nicht, die Sprache ist jemand aus meinem Feld. FPGAs sind nicht Simulationsdevices, es sind Geräte, die man entwickeln kann. Aber für ASIC-Leute scheinen die FPGAs eine Simulationsplattform zu sein. Und von dieser Perspektive ist das hier 13 Jahre alt. Es könnte also 2 bis 3 Mal schneller laufen auf einem modernen FPGA laufen. Aber ich weiß nicht, ob ich die ganze Frage verstanden habe oder ob ich sie richtig beantwortet habe. Signal Angel, kannst du die Frage bitte wiederholen? Ich frage das Internet nach, ob sie damit zufrieden sind. Während wir darauf warten, haben wir noch eine Frage von vorne links aus dem Raum.
Also es geht um das Lockstep-Experiment, was du gemacht hast. Gibt es Potenzial, hier 2 Kerne in Lockstep auszuführen? Oh, das machen wir schon. Ich habe das speziell dafür entwickelt, das AVLS habe ich extra dafür entwickelt und ich wollte eine Dual-Core-Simulation machen, ohne vorzuchecken, dass alles funktioniert. Und das Problem ist, Memory-Kohärenz im Lockstep zu behandeln. Es gibt zusätzliche Kommunikation zwischen den CPU-Sonden und VLS, um einen Trace zu erzeugen, um die CPU-Traces reinzugeben. Und das heißt, er kennt das Timing für die Memory, für die Speicherreihenfolge. Und es gibt, wenn der Load committed wird und wenn man einen Broadcast macht und wenn der Store wird gebroadcastet wird, um dann in Data Cache Level 1 Cache zu bringen. Das heißt, ganz spezifisch gibt es Möglichkeiten, hier verschiedene Implementationen in Lockstep laufen zu lassen. Was meinst du, verschiedene CPUs? Also verschiedene Implementationen vom Kern, out of the box nicht. Es gibt verschiedene Frontends dafür und das Frontend ist, die sind alle CPU-agnostisch und es gibt ein Frontend, was direkt RVLS über C-Code angesprochen wird. Das heißt, man kann es live überprüfen. Man hat aber auch ein anderes Frontend, wo man gleiche Zeilen über die Traces einfügen kann und das Tool wird dir dann sagen, ob das gut funktioniert oder nicht. So, wir haben links am Mikrofon noch eine letzte Frage. Und was benutzt du denn zum Tracen? Zum Tracing zum Beispiel gibt es dieses Simple RISC-V Trace für Implementation in ASICs. Das heißt Tracing zur Laufzeit in der Hardware. Da habe ich gar nichts außer OpenOCD. Das heißt, ich kann wirklich kein Tracing machen zur Laufzeit, um einen Graph zu erzeugen, wenn es das ist, was du meinst. Da habe ich nichts dafür. Ich habe nur einfache RISC-V-Spezifikationen für JTAG, aber sonst nichts weiter. Wir haben Feedback aus dem Internet. Es gibt noch eine andere Frage aus dem Internet und die letzte Frage wurde beantwortet anscheinend und die neue Frage ist, wie wird Instruction Fragmentation behandelt, vor allem mit NOR, das heißt, wie der Prefetch gemacht wird, nein, Instruction Fragmentierung, Befehlsfragmentierung?
Yes.
Ja?
Yes.
Aha, ja. Das verstehe ich. Ich verstehe das natürlich nicht ganz. Ich wollte fragen, ob das spezifisch zu dem FPGA-Hersteller war. Ich versuche das zu verstehen. Und vielleicht ist es hier, wo deine E-Mail von vorhin, vielleicht kann das Internet dir einfach eine Mail schicken, denn wir haben leider jetzt keine Zeit mehr. Also bitte noch einmal einen herzlichen Applaus für diese